Hallo Patrick, schön, dass wir dich hier haben, hier in Berlin auf der Xtopia. Stell dich doch mal unseren Zuschauern kurz vor, weil du bist ja jemand Besonderes für uns.
Okay, also ich heiße Patrick Baudisch. Ich war jetzt die letzten 6 Jahre bei Microsoft Research in Redmond. Ich war vorher 2 Jahre bei Xerox PARC. Ich habe in Darmstadt promoviert. Und was jetzt witzig ist, dass ich jetzt gerade seit 3 Wochen eigentlich wieder hier bin. Ich bin also, ich wohne jetzt übergangsweise in Berlin. Ich werde mir jetzt hier noch eine Wohnung suchen müssen. Und ich bin nach wie vor bei Microsoft Research beschäftigt. Ich bin weiterhin in der Gruppe von Eric Horvitz in Microsoft Research in Redmond. Gleichzeitig habe ich aber jetzt auch eine Professorenposition am Hasso-Platten-Institut in Potsdam. Das heißt, im Moment ist eigentlich nur Arbeiten, kein Schlafen. Ich halte jetzt schon Vorlesungen und es ist alles ganz wild. Macht aber auch sehr viel Spaß. Ja, genau. Hier auf der Xtopia hatte ich einen Vortrag, ich hatte die Closing Keynote. Ich werde so ein bisschen erzählen über Forschungsarbeiten mit kleinen Displays. Ich gebe so ein bisschen so ein Grab-Bag, wie ich zu Hause gesagt hätte. Das heißt, ich zeige so 3, 4 kleine Projekte am Anfang und dann das Hauptthema geht es darum, wie man sehr kleine Geräte mit Touch bedienen kann. Das Hauptproblem, das geht, ist das sogenannte Fat Finger Problem. Das heißt, kurz Moment, ich meine Hightech-Phone, oh danke. Genau, also wenn ich jetzt hier so ein... Im Moment sind ja Touchscreens total hip, alle machen irgendwie Touchscreens, alle Firmen machen Touchscreens. Das Problem ist, die Dinger sind ja noch nicht super klein und irgendwie am bestimmten Zeitpunkt will ich sicherlich auch mal irgendwie joggen gehen mit so einem Ding oder ich will das irgendwie hier am Arm haben oder vielleicht mag ich es irgendwie in irgendeiner modernen Kleidung irgendwie dabei haben und nicht irgendwie diese klassische Belt Loop irgendwie dran. Die Frage ist, wie macht man ein Touchscreen-Device, was nur halb so groß ist oder viertel so groß oder achtel so groß? Und das haben wir jetzt genau in der Studie ausprobiert. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt ein Display habe, was nur noch so groß ist wie eine Briefmarke, und ich versuche das mit meinen Fingern zu bedienen, das ist nämlich ein Problem, weil meine Finger nämlich genau das verdecken, was ich mache zu dem Zeitpunkt. Und das haben Leute klassischerweise Fat Finger Problem genannt. Das heißt, je größer meine Finger sind, desto schwieriger ist das Ganze. Ich sehe nicht mehr genau, wo ich interagiere und meine Finger sind auch so ein bisschen weich und deshalb gibt es da also Schwierigkeiten dabei. Und je kleiner das Gerät wird, desto schwieriger wird das Fat Finger Problem. Und ich sage manchmal Spaß, wir haben jetzt da lange probiert, wie man durchsichtige Finger macht. Denn wenn man nämlich einen durchsichtigen Finger hätte, könnte man das ja wieder erkennen. Das haben wir nicht hingekriegt. Stattdessen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt sowas wie ein durchsichtiges Display. Das heißt, das zeige ich dann nachher in dem Vortrag. Die Benutzer interagieren mit der Rückseite, das heißt, die halten das Gerät so, interagieren mit der Rückseite. Und der Trick ist, genau, das kann man so sehen, das ist natürlich jetzt nicht durchsichtig, klar. Ist ja auch nicht das, was wir gebaut haben. Aber die Idee ist, dass man dabei seine Finger durchsehen kann. Und dadurch, dass ich das Dokument sehe und meine Finger durchsichtig sehe und wir haben da so einen kleinen Punkt in der Mitte, dann kann ich plötzlich wieder mit diesen ganz kleinen Sachen interagieren. Und der Trick ist, wir haben herausgefunden, es geht also auch mit extrem kleinen Sachen. Das heißt, ich kann das auch machen mit so einem kleinen Anhänger, also ich meine so einem kleinen Medaillon oder einer Uhr oder einem Ring. Und wir spekulieren jetzt, dass in der Zukunft, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Videospiel produzieren könnten, was im Prinzip so aussieht wie so ein Euro-Stück hier. Ich würde das kaufen, die ganze Vorderseite wäre Display, die ganze Rückseite wäre berührungsempfindlich und die ganze Seite sind Knöpfe. Und das wäre im Prinzip von der Interaktion her alles, was ich brauche. Natürlich können wir es heute noch nicht machen in der Größe, aber wir haben jetzt ein Interaktionsprinzip, was es möglich macht. Und wir sind ganz begeistert davon. Jetzt bauen wir gerade neue, jetzt versuchen wir die ganzen Dinger zu bauen. Im Moment haben wir nur ein Konzept, jetzt versuchen wir tatsächlich also auch Sachen zu bauen, die so klein werden.
Wow, das ist alles beim MS Research, ne? So.
Genau, das ist jetzt, also die Gruppe, in der ich bin, also Microsoft Research in Redmond, also Research gibt es in, das will ich nicht falsch sagen, ich glaube 5 Locations inzwischen, also das Mutterhaus ist in Redmond, ich glaube wir sind so 800 ungefähr, alles ein großes Gebäude, Building 99, auch ganz breit gefächert, wir haben alles von theoretischen Fächern, Mathematik und solchen Sachen, ich würde sagen ungefähr 40 Leute, die sich direkt mit Benutzern beschäftigen, das ist unsere Gruppe Adaptive Systems Interaction, Visualization and Interaction Research, Computer Vision, Graphics. Dann gibt es inzwischen noch Microsoft Research in MSI Asia. Die sind richtig gut inzwischen, klasse, sehr gute Gruppe. Cambridge, also ich kann das bei allen sagen, machen alle spektakuläre Arbeit. Cambridge hat jetzt gerade ganz coole neue Surface-Sachen vorgestellt, wo man nicht nur auf der Surface selbst interagieren kann, sondern plötzlich auch in der Oberfläche, in dem Raum über der Surface. Ganz, also spektakulär, muss ich sagen. Ich bin sehr beeindruckt davon. Dann gibt es ein bisschen was in der Bay Area, in Silicon Valley und jetzt ganz neu in der Ostküste in Boston. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
Bestimmt, ich glaube, wir haben noch das EMIC in Aachen.
Genau, das EMIC in Aachen. Die sind ein bisschen anders aufgestellt, in dem Sinne, dass es nicht reine Forschung ist, sondern angewandte Forschung, aber natürlich gehören die auch dazu. Also insgesamt sind wir so zwischen 800 und 1000 Leute, die sich mit Forschung beschäftigen. Und ja, also wir haben, unser Ziel ist im Prinzip, Probleme zu lösen, die erst in 5 bis 10 Jahren auf uns zukommen. Das heißt, es ist ganz bewusst so gewählt, wir wollen nicht Probleme lösen, für die es schon viel Lösungen gibt, sondern wir sind sozusagen die Leute, die losgeschickt werden, um irgendwo ein neues Land abzustecken und um dann irgendwie schon mal die entscheidenden Patente anzumelden, um schon ein bisschen Technologie vorauszuarbeiten, damit wenn Microsoft als Firma in den nächsten 5 Jahren in diesen Bereich rein will, dass wir dann sozusagen da schon mal einen Brückenkopf irgendwie errichtet haben.
Das Schöne ist ja, ihr macht es ja schon 5 Jahre und heute gibt es auch schon Technologie, haben wir eben darüber geredet, diese Image-Sachen und ähnliches.
Genau, ja, wir haben gerade über die Nachbargruppe von uns, die Computer Vision-Leute, also Photosynth kann man gerade runterladen. Ich glaube, das haben bestimmt auch viele von den Zuschauern schon gesehen. Also ganz coole Idee, man nimmt Bildersammlung, sagen wir 500 Bilder von Flickr oder sonst irgendwas runtergeladen. Ich glaube, so ein paar Demos war Fontana di Trevi in Italien oder Notre Dame oder sowas. Und der Algorithmus findet raus, wo die Kamera zu welchem Zeitpunkt war und macht so eine Art approximierte 3D-Szene daraus, mit der ich dann diese 500 Bilder navigieren kann. Aus der gleichen Gruppe gibt es den Stitcher, den ich total gerne benutze. Das heißt, ich komme von meinem Urlaub nach Hause, ich stelle mich hin, ich mache irgendwie teilweise 50, 60 Bilder so aus einer Position heraus und lasse mir die zu Hause im Panorama zusammenfügen. Kostenloser Download, heißt ICE, ICE. Groupshot finde ich total cool, da kann ich aus einer Gruppe, mache ich 3, 4 Bilder von der Gruppe und suche mir die Gesichter raus, dass jeder irgendwie optimal aussieht, also ganz viele Sachen davon. Surface natürlich auch. Mhm. Ja, Surface ist bei uns in der Gruppe entstanden, Andy Wilson ist so der es vorwärts getrieben hat und ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu sagen, also auch ein ganz großer Erfolg und ich glaube auch sehr, sehr große ich finde das UI und das Design auch von Surface
total cool. Was ich total cool finde ist, das ist, du hast eben schon gesagt, kostenlos, ne? So viele Sachen von, also Surface, der Tisch jetzt nicht gerade, aber so ja, die Technologien und sowas, das ist irgendwie doch überwiegend kostenlos. Wie funktioniert das?
Ich bin nicht sicher, ob ich der Richtige bin, nur es zu fragen.
Du gibst nur das Geld aus.
Genau, also im Prinzip ist es so, dass die Art und Weise, dass Research in der Lage ist, die Sachen zu machen, ist, dass wir natürlich von den direkten Anforderungen dieser Bottomline, dass wir jeden Monat irgendwie unsere Geschäftszahlen vorlegen müssen, haben wir natürlich nicht so wie die anderen Teile von Microsoft. Weil natürlich, wenn man ein Problem löst, von dem wir vermuten, dass es in 5 Jahren akut wird, könnte man jetzt im Prinzip hingehen und sagen, okay, was habt ihr vor 5 Jahren gemacht, was heute jetzt akut geworden ist. Ich glaube, insgesamt ist Research ein bisschen ein anderes Verfahren. Es ist so wie Venture Capital. Ich glaube, das ist genau das, was 2000, 2002 so ein bisschen schiefgelaufen ist. Als die Dotcom-Startups passiert sind, dachten alle irgendwie, wow, plötzlich gehen die Firmen pleite. Aber Venture Capital ist genau so ausgelegt, dass 19 von 20 irgendwie eine Idee hatten und einer von 20, der hat es aber richtig erwischt. Mhm. Und für 19 oder für ein eBay, was geworden sind, 19 eBays pleite gegangen. Ja, und ich weiß die Namen schon gar nicht mehr. Und in der Forschung ist es im Prinzip auch so. Es ist so ausgelegt, dass du probierst 20 Sachen aus und wir haben es gesagt, Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. So ist es bei Forschung auch. Im Prinzip, wir machen 20 Sachen und ab und zu treffen wir was und dann treffen wir es richtig auf den Nagel auf den Kopf. Ja, und ich denke halt, bei diesen Vision-Geschichten sind wir halt ganz an der Vorderfront mit dabei, bei Sachen wie Surface sind wir mit dabei. Und ich behaupte mal, dass wir jetzt bei diesen, gerade jetzt bei der neuen Welle, die jetzt noch nicht im Produkt drin sind, bei diesen mobilen Innovationen, dass wir auch ganz vorne mit dabei sind. Also insofern läuft das bei uns ein bisschen anders.
Ja, also ich meine, viele Sachen fließen ja auch ein in fertige Produkte nachher bei uns, wo wir tatsächlich auch Geld mit verdienen.
Absolut, ja, das stimmt.
Ja, aber du verdienst nicht so viel, dass du jetzt, du brauchst noch einen Nebenjob dann.
Ja, ich habe gerechnet und es hat nicht gereicht.
Ja, was machst du im HPI, so kürzt dir das ab, ne?
Ja,
was
machst du da? Für mich jetzt ganz neu und aufregend. Ich bin, für mich auch jetzt kulturell ein großer Umstieg. Ich habe also 6 Jahre lang in Seattle gewohnt. Das hat auch eine sehr so casual Kultur der Umstände, dass ich jetzt hier heute einen Anzug anhabe. Das ist für mich eigentlich recht ungewöhnlich. Ich habe deshalb auch vorhin angerufen und gefragt, wie soll ich mich denn anziehen, wenn ich heute komme. Das in den USA bin ich jetzt einfach mal in Jeans gekommen und vielleicht das Hemd hätte ich vielleicht auch angehabt. Aber, Hasso Plattner-Institut ist für mich eine super spannende Sache. Ich habe mich in Deutschland ein bisschen umgeschaut. Es gibt... Also was mich am Hasso-Plattner-Institut begeistert hat, ist der Umstand, dass das allererste, wie ich sagen, sind Studenten. Ich halte 3 Wochen Vorlesungen, Introduction to Human-Computer-Interaction. Die Studenten sind spektakulär. Also sie sind einfach super gut. das Hasso-Platten-Institut hat seinen eigenen, also ist Teil der Universität Potsdam, ist sozusagen ein zweites Computer Science Department, hat aber seinen eigenen Zulassungsprozess und ich glaube, der schlechteste in der Klasse hat irgendwie 1,8 oder so Durchschnitt. Abi-Durchschnitt, nun heißt Abi-Durchschnitt ja nicht so irrsinnig viel, das ist nicht eine Aussage über wie schlau Leute sind, ist schon klar, aber ist trotzdem schon mal ganz schön. Dazu kommt, dass viele schon Praktika gemacht haben oder dabei sind, Praktika zu machen. Das ist beim Hasso-Platten-Institut, kommt es auch dazu, dass zu dem Bachelor-Projekt gehen die Leute oft ins Ausland, arbeiten mit Firmen, mit richtigen Projekten zusammen. Und aus meiner Perspektive natürlich will ich jetzt, das ist natürlich auch dann so, wie jetzt viel mit SAP zum Beispiel ist, der Gründer Hasso-Plattner ist der Gründer von SAP. Das ist, wo das, der Stifter war also großzügig, hat viel von dem Geld, was aus SAP rauskommt, dem Hasso-Plattner-Institut zur Verfügung gestellt. Und mein Ziel ist jetzt, ich bringe Human-Computer Interaction, also die Wissenschaft, wie man User-Interfaces macht, ans HPI. Und natürlich auch die Kontakte zu Microsoft bringe ich mit. Was mir noch gut gefallen hat, ich habe mich also auch mit dem Hasso-Plattner vor 2 Jahren mal zusammengesetzt und ich war eigentlich ziemlich begeistert. Also natürlich benutze ich nicht die Begriffe, die wir jetzt heute benutzen, was weiß ich, Affordance, haben wir gerade darüber gesprochen, und solche modernen, you know, neumodischen Begriffe über Usability. Aber es war also ganz spannend, der hat dann gesagt, ja, als wir die Firma gegründet haben, da haben wir mit den Kunden da gesessen und wir haben zugehört, was die wollten und so Sachen. Und also im Prinzip, also er denkt und redet und fühlt HCI. Und ich glaube, auch viele von meinen Kollegen ist es so, dass es genauso passiert. Da gibt es unsere Softwareprojekte, da gibt es ganz klar Projekte mit Kunden, mit Benutzern. Und also viele von den Sachen, die wichtig sind für HCI, sind da mit dabei. Und das finde ich immer klasse. Also es ist einfach ein sehr guter Nährboden da, um sozusagen HCI zu machen. Ansonsten gibt es noch ein D-School dazu. Das macht der Uli Weinberg, der ist im Stock über mir. School of Design Thinking mit Stanford zusammen. Und da geht es darum, den Designprozess, wie er von Firmen wie IDEO popularisiert worden ist. Also Brainstorming, auch Sachen, die ich jetzt bei Microsoft gelernt habe. Wie macht man eigentlich ein Brainstorming? Deferred Judgment. Also wenn einer eine schlechte Idee hat, nicht gleich drauf rumhacken, sondern erstmal zuhören und so weiter. Build on the ideas of others. Genau das kann man da lernen und das gibt es natürlich bei mir in der Vorlesung auch. Und ja, dann bin ich einfach nur aufgeregt, muss ich sagen. Es ist viel Arbeit. Ich habe jetzt 2 super schnell mitgebracht, der Jerry Chu von der University of Toronto und Tao Ni von Virginia Tech. Die sind jetzt mit mir da. Wir machen jetzt neue Mobilprojekte und dann der nächste Schritt ist, wir werden ein bisschen mehr Hardware noch anschaffen. Wir werden jetzt einen hochauflösenden Projektor, 4000 x 2000 Bildpunkte, also so ein Kinoprojektor anschaffen und wir werden dann uns ein interaktives System bauen. Wir werden den Projektor einen Stock drunter lagern und dann haben wir entweder einen interaktiven Flur, ein Coffee Table, einen größeren Tisch oder halt auch eine Wand da draus und werden da Forschung dran machen. Hast du Platz zu tun? Ja, mit der S7. Also von hier aus würde ich jetzt 2 Stationen mit der U-Bahn fahren und dann 7 Stationen mit der S-Bahn. Also es ist eine halbe Stunde von hier.
Gut, das sagst du jetzt einem Münchner in Berlin, ne?
Das sag ich den Berlinern natürlich.
Ja, ja. Wie viel Techie bist du noch? Wie programmierst du noch selber mit?
Welche? Ja, ich bin so, ist so eine Mischgeschichte. Also ich bin promovierter Informatiker, ich habe einen Haufen Code geschrieben in meinem Leben, ich habe auch einen Betreiber geschrieben und so Sachen für, also besonders Student auch. Die Kulturen in Deutschland und den USA sind sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland ist es so, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, wird eigentlich nicht mehr erwartet, dass man noch Code schreibt. In den USA ist es anders. Also ich schreibe nach wie vor Code, aber ich muss zugeben, also für amerikanische Verhältnisse bin ich ein bisschen verweichlicht. Also ich benutze viele Prototyping-Sprachen, ich schreibe viel in Flash. Ich denke, Rapid Prototyping insgesamt ist eine super Sache. Habe ich gerade letzte Woche einen Kurs gemacht. Ich glaube, in jedem Softwareprojekt, die meisten Sachen, die richtig schief laufen, die laufen in den ersten 2 Wochen schief. Da hat irgendjemand eine Idee, die wird irgendwie mal reingebaut in Code und später ist er dann da und ist schwer zu korrigieren. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon, wir machen viel mit Sketching, einfach nur Zeichnen, Designkritik, dann so Sachen wie interaktive Papierprototypen. Ich schreibe dann viel in Flash, nachher auch in der Keynote werde ich Halo zeigen, das habe ich selbst geschrieben. Soap ist, ich mache auch Devices inzwischen, also Soap ist, habe ich mit der Bandsäge und dem Lötkolben selbst gemacht. Also so Sachen, das ist mir auch wichtig irgendwie, das selbst zu machen. So von der Entwicklung her, wie gesagt, ich habe in Informatik promoviert und ich habe dann, HCI versteht sich so als so ein Gebiet, das sich zusammensetzt aus Computer Science, Psychologie und Design. Und so in der Reihenfolge, beziehungsweise für mich war die Reihenfolge Computer Science, also Informatik, Psychologie und dann Design. In der Reihenfolge habe ich sie kennengelernt. Also ich habe erst Informatik promoviert, ich habe dann Psychologie im Nebenfach. Und ich benutze manchmal so eine Golf-Analogie. Ich sage dann, als ich Informatiker war und hätte mir die Aufgabe gegeben, den Golfball in das Loch einzukriegen, dann hätte ich eine Maschine gebaut, die so lange verfeinert, bis sie irgendwann den Ball in das Loch einkriegt. Als ich dann Psychologie gelernt habe und HCI, User-Centered Design, Iteration und solche Sachen, wäre meine Antwort gewesen, okay, ich nehme erstmal das Holz und dann nehme ich das 9er Eisen und dann nehme ich den Putter und dann komme ich rein. Und im Schritt, das geht viel schneller, als die Maschine zu bauen, die es in einem Stück macht. Und dann habe ich Design gelernt und dann, was ich da gelernt habe, ist, ich besorge mir erstmal 10 Golfbälle und haue die in irgendwelche beliebigen Richtungen und finde erstmal ein interessantes Loch. Und ich glaube, das ist, also das, was mich im Moment begeistert, ist eigentlich die Idee, die ersten 2 Wochen von einem Projekt erstmal eine interessante Frage zu finden. Ich glaube, also gerade wenn ich mir Studentenprojekte anschaue, die spannendsten Projekte sind die, die einfach eine gute Frage haben. Also wenn man eine gute Frage hat, lässt sich ein gutes Projekt fast nicht mehr vermeiden. Und manchmal ist es so, dass diese Anfangsphase, wo die Leute, das fühlt sich an wie eine gute Idee, aber dann später nicht und dann wird unheimlich viel gefrickelt, bis es dann nicht mehr richtig passt am Ende. Also ich glaube, dieser Prozess am Anfang ist wichtig. Und als Ingenieur widerstrebt sich mir das natürlich total, aber Quantität ist wichtig. Quantität ist absolut wichtig. Also wenn ich mit Studenten arbeite, bevor die an irgendeinem Projekt arbeiten dürfen, müssen sie mir erstmal 7 interessante Ideen gebracht haben. Wenn sie nicht 7 interessante Ideen haben, bringen sie vielleicht 3, ich schmeiße ein paar mit dazu, wir überlegen uns. Dann machen wir erstmal, wir probieren die alle so ein bisschen aus. Dann nehmen wir die 3 interessantesten davon, machen davon einen kleinen Prototypen, sowas wie ein Flash oder irgendwie mal was Interaktives, kleines System, ein Silverlight. Also verschiedene, also irgendeine Sprache, mit der ich schnell was auf die Beine bringen kann. Und dann am Ende, wenn wir ein Projekt haben, dann wissen wir immerhin, dass es die interessanteste Frage von 7 war. Ich glaube, das sind nicht die Prozesse. Weil wir gerade bei Silverlight sind, das ist auch eine ganz spannende Sache. Überhaupt die Idee von einem Szenengrafen, es spielt eine Riesenrolle in diesem Entwicklungsprozess. Die Idee, dass ich die Oberfläche mir so einen Baukasten machen kann, wo ich bestimmte Elemente drin habe, in XAML, und die dahinter animiere, macht es viel einfacher als früher, einen großen Raum von Möglichkeiten auszuprobieren. Und das ist genau da, wo Design reinkommt. Design wird ja oft missverstanden, dass Leute denken, Design ist, wenn man es schön, wenn es hinterher schön aussieht. Aber darum geht es nicht. Design ist ein Prozess. Design ist der Prozess, wie man aus einem großen Raum von Möglichkeiten die spannende Frage und eine gute Antwort dazu findet. Das ist Design.
Wow. Ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank und herzlich willkommen in Deutschland.
Ja, super. Dankeschön.